Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial. Von meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Heute befasse ich mich mit einem Thema, was ich selber spannend finde, was viele in diesem Land und auf der ganzen Welt spannend finden. Ich befasse mich mit Fußball. Aber da es ja um die Politik geht und den ganzen Rest, natürlich aus einer Perspektive, die nicht vor allem darauf gerichtet ist, Spiele zu bewerten, zu analysieren oder so etwas, sondern es geht ein bisschen um die Phänomene am Rande des Fußballs, obwohl manche denken würden, das ist der Kern des Fußballs. Ich bitte gleich vorab um Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Husten. Kann sein, dass ich mal kurz unterbrechen muss, um was zu trinken. So, kommen wir zu dem Thema, um das es geht. Es gab am letzten Wochenende in den deutschen Stadien Spielunterbrechung, fast Spielunterbrechung, große Konflikte darum, zum Beispiel bei Hoffenheim gegen Bayern, bei anderen Spielen auch, weil einige Gruppierungen der Zuschauer oder Fans bestimmte Plakate gezeigt haben und so etwas. Und darüber werde ich sprechen in zwei Teilen. Erstmal über die Substanz dieser Aufreger, dieser Dinge, über die sich da aufgeregt wurde, wegen der auch Spiele unterbrochen wurden, fast abgebrochen wurden und so etwas. Und dann darum, wie sich das alles eigentlich einordnet in eine politische Debatte und ob es da überhaupt einen Platz hat in einer politischen Debatte. Beginnen wir erstmal im ersten Teil mit dem, was da vorgefallen ist. Verschiedene Fangruppierungen haben, in einem Fall zum Beispiel die Fans von Bayern München, haben Plakate, Transparente hochgehalten, die sich einerseits und vor allem gegen Dietmar Hopp, den Hauptsponsor und Mäzen von Hoffenheim, richten. Sie haben das auch in Hoffenheim getan. Der gute Mann war auch anwesend. Und danach passierte so einiges. Viele haben sich ja darüber was gelesen. Erstmal zu zwei der Symptome der ganzen Sache, die auch irgendwie ein bisschen zeigen, wessen Geistes Kind die sind, die das machen, aber auch die, die sich darüber aufregen. Vor allem stand das Dietmar Hopp, also für die, die es nicht wissen, ich glaube, das wissen alle, ist ein Milliardär, mehrfacher, zweistellig mehrfacher Milliardär, einer der Gründer von SAP und so weiter, der im Fußball engagiert ist und im Übrigen auch noch in anderen Sportarten. Jedenfalls, der wurde dann als Hurensohn bezeichnet. Erstmal, dass man das schon als Beleidigung sieht und als Beleidigung meint. Das sagt einiges über die Leute, die das machen, aus. Nicht nur, weil das ein ehrenwerter Beruf ist, was ja, wenn es als Beruf gemeint ist oder als Berufsbezeichnung oder als Tätigkeitsbezeichnung von mir aus, Hure, der überhaupt nicht zu diskreditieren ist. Sondern auch deshalb, weil es natürlich vollkommen absurd ist, aus jeder Perspektive, die individualistisch argumentiert, die überhaupt moralisch versucht zu argumentieren, einen Menschen danach zu bewerten, wer seine Eltern sind. Man kann Menschen nur nach ihren Handlungen bewerten oder beurteilen. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Sehr schön waren dann auch die Diskussionen danach, die gesagt haben, ja, aber Dietmar Hopp würde doch hunderte Millionen für soziale Projekte spenden. Das stimmt auch. Ist auch sehr ehrenwert. Aber wenn man das überhaupt als Verteidigung anbringt gegen so etwas, was als Beleidigung gemeint und als Beleidigung empfunden wurde, was selbst problematisch ist, aber wenn man sowas überhaupt anführt, dann ist man schon auf dem falschen Pfad. Denn wären denn Beleidigungen gerechtfertigt, wenn er nicht hunderte Millionen spenden würde? Wenn er 0 € spenden würde? Nein, natürlich nicht. Wie er über sein Eigentum verfügt, ist seine Sache. Das hat nichts mit der Frage zu tun, ob das strafrechtlich relevant ist und ob man deshalb Spiele abbrechen sollte. Oder ob man überhaupt so einen Wind machen soll. Das sagt nur einiges über die Debatte aus. Sie ist vollkommen unindividualistisch, wirr und absurd. anderes Symbol, ein anderes Motiv, was man da sehen konnte neben den Schriften, war auch etwas, was auch schon sehr lange kursiert, nämlich Dietmar Hopp im Fadenkreuz. Das ist zumindest, kann man zumindest als Aufforderung zu einer Gewalttat auffassen. Wenn man auch hoffen darf, dass diese Fans keine Waffen mit Zielfernrohren tatsächlich dabei hatten. Die können offensichtlich ja alles, was sie wollen, mit ins Stadion reinbringen. Irgendwelche Kontrollen spielen für die keine Rolle, was Bengalos und sonst was betrifft, okay. Aber ich glaube nicht, dass sie Schusswaffen dabei haben. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass sie tatsächlich irgendjemanden erschießen wollen oder dass sie auch wollen, dass jemand diese Aufforderung ernst nimmt. Nun kann man, wie gesagt, über guten Geschmack sehr lange streiten und wiederum kann man über die strafrechtliche Relevanz streiten. Ich werde immer sehr vorsichtig bei strafrechtlichen Dingen. Ich vertrete die Position, dass sehr weitgehend Meinungsäußerungen welcher Form sie auch immer sind und welchen Dummheitsgrad sie auch immer haben, toleriert werden sollten oder geduldet werden sollten. Und wenn man rechtlich gegen Leute vorgeht, dann muss man individualrechtlich gegen die vorgehen, damit es strafrechtlich relevant wird. Muss man die anzeigen, dann müssen sie gefunden werden und dann können sie bestraft werden, wenn es denn ein Straftatbestand ist. So. Im Wesentlichen, und da kommen wir wieder gleich zum Wort Strafe zurück, wurden diese Aktionen von denen, die sie geleitet haben und sich an ihnen beteiligt haben, damit gerechtfertigt, dass sie damit gegen Kollektivstrafen protestieren wollten. Gegen Kollektivstrafen, und zwar in diesem Fall gegen die Kollektivstrafe gegen Borussia Dortmund, gegen die Fans von Borussia Dortmund, die dürfen, weil ihre Fans sowas die ganze Zeit gezeigt haben und immer wieder nicht mehr zu Auswärtsspielen nach Hoffenheim fahren. Also hinfahren dürfen sie schon, aber dann dürfen sie nicht rein ins Stadion. Das wird als Kollektivstrafe empfunden. Hier wird aber etwas vermischt und damit kommen wir schon zu einem sehr wichtigen Punkt. Leute nicht in ein Stadion reinzulassen, ist keine Strafe. Ich könnte zynisch sein und sagen, oft ist es ja eine Strafe, sich im Stadion das Fußballspiel angucken zu müssen. Aber das ist natürlich auch keine wirkliche Strafe. Also man ist da zum Beispiel, wenn man ab und zu mal zu Hertha BSC geht, da ist man wirklich gestraft. Aber das ist natürlich auch nicht das, was unter Strafe verstanden wird. Dann wird immer gesagt, wir haben doch den Individualtatbestand, es muss individuelle Schuld festgestellt sein. Das stimmt. Das stimmt im Strafrecht und muss da auch stimmen. Man kann niemals strafrechtliche Sanktionen gegen jemanden verhängen, der nicht individuell schuldig ist. Welcher Tatbestand dann da ist, ist was anderes, habe ich schon gesagt, ist schwierig. Aber jemanden nicht in ein Stadion zu lassen, hat überhaupt nichts mit Strafrecht zu tun. Das hat was mit Hausrecht zu tun und mit Eigentümerrecht. Doch das hören die Leute ganz ungern in Deutschland. Und damit kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich dazu, wie stark hier verschiedene Ebenen gemischt sind und dass der Ausweg wieder mal daran ist, diese Ebenen zu trennen. Bevor ich das aber ein bisschen erläutere, mache ich meine übliche Werbeeinblendung. Sie können, wenn Sie mögen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher das kostenlos sehen. Sie können aber auch gerne etwas dafür bezahlen, dass Sie asozial sehen, dass Sie das ganze Audioangebot von Eigentümlich frei sehen können. Sie können das speziell auf eine Sendung, auch auf andere Sendungen als meine, fokussieren. Sie können auch für das gesamte Audioprogramm etwas bezahlen. Wie das geht, finden Sie auf allen Plattformen direkt unter dem Video oder dem Audio-File, was Sie sehen, bei YouTube, überall. Das war die Werbeeinblendung und jetzt kommen wir zu diesem politischen Aspekt. Das Problem ist, dass wir im Profisport, nicht notwendigerweise nur im Profisport, aber vor allem im Profisport und vor allem im Fußball, wo es um so große Zuschauerzahlen, Unterstützerzahlen geht, eine Verwischung der Ebenen haben, die Verantwortung tragen oder der Ebenen, auf denen sich Verantwortliche bewegen. Wir haben keine klare Eigentümerstruktur. Normalerweise würde man sagen, wem das Stadion gehört, der legt eine Hausordnung fest. Da kann auch drinstehen, es dürfen überhaupt keine Plakate irgendwelcher Art gezeigt werden oder welcher Art. Und die setzt er dann um. Im Übrigen bitte auf eigene Kosten. Letztlich natürlich unter anderem auf Kosten der Zuschauer, die müssen das ja mit ihren Eintrittsgeldern zahlen oder die Sponsoren des Vereins oder so. Das wäre eine relativ saubere Lösung. Nun kann man noch ein gewisses Verständnis dafür aufbringen, es ist eine gewisse Logik dahinter, dass in einer Fußballliga, die aus 18 Mannschaften besteht, man gemeinsam gewisse Grundregeln haben will. Und jetzt wird es langsam kompliziert. Denn da haben wir in Deutschland einen Verband, der da was sagt, der wirtschaftlich aber keine Verantwortung so in dem Sinne trägt und überhaupt keine Verantwortung trägt. Da sind viele Leute Mitglied. Er hat gewählte Gremien, die wie üblich in so Riesenvereinen durch gewisse Kungelrunden festgelegt werden. Dann gibt es die Vereine, denen ihre Stadien teilweise gehören, teilweise nicht gehören. Dann gibt es ganz viele, dann gibt es noch eine Liga, eine deutsche Fußballliga, die auch irgendwie Regeln macht. Und die Frage ist nun, wie sind die Entscheidungskompetenzen von wem und wer maßt sich Entscheidungskompetenzen an? Fans, Fangruppierungen denken, weil sie Fans sind, hätten sie ein gewisses Mitspracherecht in dem, was da passiert. Einerseits haben sie Mitspracherecht, wenn sie Vereinsmitglieder sind. Gibt es rechtliche Grundlagen, ganz einfach, der kann entscheiden. Vereine haben, wenn sie über großes wirtschaftliches Eigentum verfügen, überhaupt über größtes Eigentum verfügen, viele Probleme in sich, weil sie eben nicht Eigentümer im engeren Sinn sind, über die wir hier reden. Aber da würde es gehen. Dadurch, dass jemand im Stadion ist, hat er erstmal keine besonderen Rechte. Er hat sich an die Ordnung zu halten, die der Eigentümer dieses Stadions festlegt und die wieder Teil einer größeren Ordnung ist in einer Sportliga. Aber darüber kann man streiten. Aber wenn jemand sein Hausrecht wahrnimmt, weil Menschen in bestimmter Weise nicht mit diesen Regeln übereinstimmen, diese Regeln nicht befolgen, dann ist das kein Strafrecht erstmal. Dann sollte er da, aus meiner Sicht hat er nicht, aber sollte er haben, eine große Freiheit darin haben. Und drum ist das Wort Kollektivstrafe Unfug. Wenn es Eigentümern oder der Organisation von Eigentümern der Fußballliga angeraten erscheint, bestimmte Fangruppierungen da nicht mehr reinzulassen, dann müssen sie nicht deren Schuld beweisen. Nun kommt das Gegenargument, das sind doch die Träger der Fußballkultur. Als Stammleser zum Beispiel des Magazins Elf Freunde höre ich dieses Wort oder lese ich dieses Wort, ich lese mir ja nicht selber vor, also lese ich dieses Wort jeden Monat ungefähr 50 Mal. Und das ist auch ein interessantes Phänomen, was die Menschen da alles tun und lassen. Und was sie entwickeln und was sie machen im Zusammenhang mit Fußball. Aber es gibt ihnen keine, per se keine Rechte auf Entscheidungen einzuwirken oder so etwas. Die haben sie, wenn sie Vereinsmitglieder sind. Mit diesen Riesenvereinen bringt das jetzt nicht viel. Die haben Zehntausende Mitglieder, aber kann man versuchen. Aber dadurch, dass sie da im Stadion die Stimmung machen, dass sie singen oder sowas, haben sie eben keine besonderen Rechte gegenüber den anderen Zuschauern zum Beispiel, auch nicht gegenüber den Betreibern. Alles wäre viel einfacher, wenn es eine klare Eigentümerstruktur gäbe. Wem so eine Fußballmannschaft gehört, das ist dabei nebensächlich. Es kann eine einzelne Person sein, es kann eine Gruppe sein, eine Aktiengesellschaft oder so etwas. Da haben wir in Deutschland die 50 plus 1 Regel, ich will darauf erst nicht näher eingehen, die letztlich den Vereinen mehrheitliche Entscheidungsrechte gibt. Also die Vereine haben letztlich die Entscheidung auch über Stadionordnung und sowas. Und damit sind es auch Mehrheitsentscheidungen übrigens. Dass man dann gleichzeitig innerhalb einer Liga versucht, das abzustimmen, zeigt die Problematik des ganzen Konstrukts. Bei Eigentümern, wie zum Beispiel in der NFL oder so, die einigen sich. Und auch verschiedene Rechtsstrukturen, manchmal Gruppen von Eigentümern, manchmal ist breit gestreut bei den Packers oder sowas, oder einzelne Eigentümer, und die einigen sich über Regeln, die dort bei ihnen da drin ablaufen. Dabei muss man die allgemeinen Gesetze, Sicherheitsbestimmungen und sowas, die in einem Land herrschen, einhalten. Aber ich würde Eigentümern immer eine möglichst große Diskretion geben, einen möglichst großen Entscheidungsspielraum darüber, was sie erlauben, was in dem Stadion, in der Sportstätte, die sie da betreiben, abläuft und was da nicht abläuft. Viel größer, als sie heute ist. Und die Durchsetzung der Regeln, die sie sich ausdenken, die sollen sie bitte auch selber organisieren und finanzieren. Das wäre außerordentlich hilfreich. Ist da nicht immer noch die Polizei so massiv eingeschaltet werden muss? Da kann man nun sagen, es gibt keinen rechtsfreien Raum und so weiter. Ja, ist alles gut. Aber natürlich sollte in einem Raum, der im Übrigen für ein riesiges wirtschaftliches Geschäft genutzt wird, diejenigen, die das Hausrecht haben, es auch ausüben können. Und wenn die die Entscheidungsstrukturen bei denen eben schwierig sind, dann ist das so. Dann sind vielleicht einfachere Entscheidungsstrukturen hilfreich. Aber die Umsetzung in solchen Räumlichkeiten, in solchen Räumen, sollte so weit wie möglich denen, die sie betreiben, die wirtschaftlich davon profitieren und die wirtschaftlichen Risiken tragen, überlassen werden. Nun könnte man sagen, ja, wenn man zum Beispiel Pyrotechnik zulässt oder irgendetwas, oder wenn dieses und jenes da passiert, dann kommen ja vielleicht die anderen Zuschauer nicht mehr ins Stadion. Kann sein. Aber das ist überhaupt kein Einfallstor für die Politik. Es gibt kein Recht auf Fußball oder so. Oder kein Recht auf eine Sportveranstaltung zu besuchen. Wenn ein Verein entscheidet, er möchte, dass da eine bestimmte Gruppe, die sehr wichtig ist, weil sie die Mannschaft anfeuert, dass sie da tun und lassen kann, was sie will, okay, kommt vielleicht niemand anders mehr. Erscheint mir nicht sehr produktiv, aber ich glaube auch nicht, dass man da eingreifen sollte. Genauso umgedreht, wenn ein Sportunternehmen sagt, ich benutze dieses Wort bewusst, weil es alles Sportunternehmen sind, schauen sich die Umsätze an. Die Gewinne, die Verluste sind Unternehmen, die Gehälter, die gezahlt werden, ganz besonders. Wenn man also sagt, wir wollen überhaupt weder Pyrotechnik noch irgendwelche Plakate, ist das auch in Ordnung. Dann ist vielleicht nicht so eine gute Stimmung. Vielleicht wird man da nicht von Rauchschwaden eingehüllt. Dann ist das auch eine legitime Entscheidung aus meiner Sicht. Dann kann man sagen, wir brauchen einheitliche Standards in einer Liga. Ich bin nicht sicher, ob wir die brauchen. Zumindest das Maß der Einheitlichkeit bin ich mir nicht sicher. Dann entscheidet das die Eigentümerversammlung. Braucht man diesen ganzen Verband, den DFB und sowas überhaupt nicht. Und vor allem schon gar keine Sportgerichtsbarkeit, also staune ich manchmal, wie stark das auf ein rechtsförmiges Verfahren dann konzentriert wird. Darum kommt nämlich auch dieses Wort Kollektivstrafen. Wir sind nicht im Strafrecht. Es geht darum, bestimmte Maßnahmen zu treffen, damit es in dem Stadion, was einem Verein gehört oder den Eigentümern gehört, so zugeht, wie sie das für richtig halten. Und die Träger der Fußballkultur müssen sich an die Regeln halten. Sie können sie über die Strukturen, die ihnen zur Verfügung stehen, auch beeinflussen. Die Vereinsstrukturen. Von mir aus, bei 50 plus 1 kann man das. Ist aber schwierig, weil nämlich sehr viele Vereinsmitglieder das gar nicht wollen. Das Argument, was jetzt als nächstes gern mir und anderen entgegengehalten wird, ja, aber all das, was wir im Stadion sehen, auch diese besonders geschmackvollen Plakate und so etwas, das ist doch nur ein Abbild der Gesellschaft. In anderen Teilen der Gesellschaft gibt es das auch. Ja, ist okay. Und in anderen Teilen der Gesellschaft oder in anderen Teilen unserer Lebensumgebung, unserer Lebenswelt, können wir auch in bestimmter Weise damit umgehen. Wenn es aber in einem Raum passiert, der nicht der öffentliche Raum ist und der nicht mir selber gehört, dann muss ich mich an die Regeln halten dessen, der dort die Regeln setzt. Und das sollte derjenige sein, dem das Stadion gehört. Wie gesagt, der kann sich mit anderen einigen. Dass das alles zu so einem großen politischen Problem gemacht wird, zu einem Problem, wo auch tausend Schlussfolgerungen draus gezogen werden, das ist aus meiner Sicht ziemlich absurd. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Streife ich jetzt nur ganz kurz. Hat aber auch damit zu tun. Rassismus in Stadien, Beleidigung von einzelnen Spielern. Das finde ich persönlich ganz besonders widerlich. Das muss ich sagen. Ob es strafrechtlich relevant ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Hat man wie eine Beweispflicht und so etwas? Und wie man insgesamt damit umgeht, das ist eine Aufgabe der ganzen Träger des Fußballgeschäfts. Und wenn man Spiele abbrechen will, kann man Spiele abbrechen. Selbstverständlich. Kann es auch bleiben lassen. Ich würde das aber nicht zu einem großen politischen Problem machen. Ich teile auch nicht, absolut nicht die Meinung, dass irgendjemand das über sich ergehen lassen sollte. Alle Imperative sind falsch. Man sollte so etwas nicht machen. Man kann sich, also irgendwelche Sprüche, die auf äußere Eigenschaften oder sowas gehen. Und man sollte Individuen bestrafen, wenn es denn strafrechtlich relevant ist. Wie das in einem Stadion behandelt wird, da würde ich wiederum denjenigen, die dort die Verantwortung tragen, eine möglichst breite Entscheidungs- oder möglichst breite Entscheidungsmöglichkeiten geben. Das würde ich nicht politisch von außen entscheiden. Ich würde auch verschiedene Umgänge damit ermöglichen. Wir brauchen auch keine europäischen Verbände, um zu entscheiden, was passiert. Eine Situation schon, aber in wenigen. Letztlich sollten diese Probleme im Wesentlichen auf Grundlage von privatem Eigentum, privater Verantwortung gelöst werden. Das klingt immer allen, übrigens auch den Fans, für die ist das ganz übel. Denen ist so die Vereinskultur außerordentlich lieb, können sie auch machen. Es ist ein bisschen unrealistisch bei den Umsätzen, die die alle machen. Bei den finanziellen Risiken, die die Vereinsmitglieder natürlich nicht tragen. Die tragen ein bisschen das Risiko, dass sie traurig sind, wenn ihr Verein dann pleite geht. Sonst passiert ihnen nichts. Jedenfalls, wenn klare Eigentümerstrukturen da wären, wenn also der Sport mehr Geschäft wäre, als er das heute ist noch, oder klarer Geschäft auf freiwilliger Basis wäre, dann glaube ich, dass sich sehr schnell Wege finden würden, so derartige Probleme einzudämmen. Kann bestimmte Leute komplett aus dem Stadion raushalten. Und irgendjemand muss die Abwägung treffen. Wenn bestimmte Leute draußen gehalten werden, dann schadet das vielleicht der Stimmung. Vielleicht kommen dann andere Leute nicht mehr. Vielleicht ist es auch umgedreht, kommen andere Leute viel mehr. Diese Entscheidung sollten die treffen, die das wirtschaftliche Risiko tragen. Die wirtschaftlichen Entscheider, möglichst die Eigentümer. Das ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Lehren. Und wenn man Vereinsstrukturen hat, die ja legitim sind, dann muss man sich an das halten, was die oft komplizierten, oft mühsamen Prozesse in diesen Vereinen ergeben. So würde ich persönlich, finde ich solche Sprüche, solche Transparente, solche Rufe ganz übel. Und wenn wir strafrechtlich damit umgehen, dann haben wir das Individualprinzip. Wenn wir aber vom der Position des Hausrechts damit umgehen. Von den Verantwortungsträgern, die für einen bestimmten Raum, für einen bestimmten Wettbewerb vielleicht auch die Verantwortung tragen, dann sind nicht die strengen Maßstäbe des Strafrechts anzulegen. Wenn man ganze Gruppen ausschließen will, Dann bitteschön. Ob das richtig oder falsch ist, will ich hier gar nicht bewerten. Das ist eines der wesentlichen Probleme heute, dass wir von allen Handlungen gleich aus moralischen oder pseudomoralischen Gründen gleich allgemeine Bewertungen ableiten. Wie man mit bestimmten Dingen umgeht, das müssen alle entscheiden. Es müssen auch alle entscheiden, ob sie dann da mitmachen. Denn Fußball ist ja kein Menschenrecht oder auch kein, ist nicht mal ein irgendwie vernünftiges Anspruchsrecht. Wenn es morgen keinen Fußball mehr gäbe, wären viele Leute traurig, aber es würde auch nicht massiv zum Untergang unserer Welt beitragen oder führen. Deshalb sollte man also diesen sozialen und ökonomischen Prozessen, die dort ablaufen, möglichst viel Freiheit lassen und den Entscheidern möglichst viel Freiheit lassen. Und ob da so eine Struktur wie der Deutsche Fußballbund und so etwas, so ein Riesenverband, ob das eine sinnvolle Struktur ist, um Probleme zu lösen, das ist wirklich eine Frage. Aber es können letztlich nur die entscheiden, denen am Fußball gelegen ist und vor allem zuerst mal denen, die dort das wirtschaftliche Risiko tragen. Dadurch, dass ich eine Fahne schwenke, habe ich nicht automatisch irgendwelche Rechte. Dadurch, dass ich das Risiko trage, zum Beispiel für Verstoße gegen die Sicherheit, für Rechtsverstöße, für alles Mögliche, habe ich ein Recht, damit zu reden. Oder sollte zumindest eins haben. Ich weiß, das werden viele nicht gerne hören. Aber daraus, dass man ein Kulturträger ist, leiten sich überhaupt keine Rechte ab. Man kann das sein, man kann es auch nicht sein. Man hat auch nicht das Recht, irgendwo reingelassen zu werden. Schon gar nicht in ein Stadion. Ob das in anderer Hinsicht sinnvoll ist, langfristig diese Entscheidung, das ist eben gerade nicht an der breiten Gesellschaft, an der Politik zu entscheiden, sondern an denen, die die Entscheidungsrechte haben sollten. Sie haben sie nicht ausreichend. Das ist mein Argument. Zurück zu Dietmar Hopp. Der Mann ist mir vollkommen egal. Das Wesentliche, was er in seinem Leben geleistet hat, hat er auch nicht mit seinen Spenden geleistet, sondern dass er ein Weltunternehmen mit aufgebaut hat. Damit hat er aus meiner Sicht wirklich sehr vielen Menschen genützt. Vor allem auch sehr vielen, die ihn da in den Fadenkreuz zeichnen und so. Es ist seine Sache, ob er strafrechtlich dagegen vorgeht. Er tut das. Aber es ist letztlich kein Problem, was uns alle beschäftigen sollte, sondern es sollte die Betroffenen beschäftigen. Und es sollte möglichst stark auf der Grundlage individueller Verantwortung und individuellen Eigentums gelöst werden. Da wären wir im Sport überall viel weiter, wenn das so wäre. Ich habe dazu schon mal was erzählt, mache ich vielleicht auch später nochmal, wenn wir auf andere Sportarten das ausbreiten. Aber der Entscheidungsspielraum für Eigentümer, für Verantwortungsträger sollte vergrößert werden und nicht verkleinert durch die Politik in solchen Zusammenhängen. Und sie müssen auch die Folgen selber tragen. Vielleicht kommen keine Zuschauer mehr, wenn die Ultras nicht da sind. Vielleicht kommen auch mehr, wenn irgendwelche Ultras nicht da sind. Dadurch, dass sie da eine Show abziehen, befriedigen sie sich selber, sie machen das für sich selbst. Ist okay. Also, ich mache ja auch vieles für mich selbst, aber daraus leiten sich keinerlei Rechte ab. Und damit verabschiede ich mich für heute und verbleibe bis zum nächsten Mal und tschüss.